kaum ein Ereignis bewegte die Völker so wie dieses Seebeben. Das Ausmaß ist in unseren Augen einfach gigantisch. 160.000 Menschen, sagt man, sind jetzt mindestens schon gestorben durch dieses Beben. Es ist wirklich schlimm. Und es ist schön zu sehen, wie die Weltgemeinschaft sich jetzt plötzlich vereinigt, um zu helfen. Ich glaube, nur schon das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass die Nationen sich zusammentun, diesmal nicht um einen Krieg auszufechten, sondern um Menschen zu helfen. Das muss man mal einfach anerkennen. Ich weiß, es gibt viel, dass man sagt, die machen das wegen dem und sie machen das wegen dem und es geht ihnen gar nicht um das. Sind wir doch einfach mal dankbar, dass sie es machen. Das ist ein Phänomen, dass sich so viele Völker zusammentun, um zu helfen, um die Not dieser Menschen, die betroffen sind, zu lindern. Wir haben uns letzten Sonntag darüber Gedanken gemacht, warum Gott das zulässt. Wir haben zum einen gesehen, dass solche Naturkatastrophen geschehen, ist etwas ganz Natürliches. Es gehört zur gefallenen Schöpfung, genauso wie ich krank werden kann, wie ich eine Behinderung haben kann, so kann auch die Erde sich bewegen und es geschehen Katastrophen. Das hat mit der gefallenen Schöpfung zu tun. Das ist einfach so. Und als Zweites haben wir gesehen, warum Gott das zulässt, ist, weil Gott es manchmal nicht nur einfach zulässt, das müssen wir einfach, wenn wir ehrlich sind, müssen wir das auch als Christen sagen, sondern weil er ganz gezielt sprechen möchte damit. Er möchte eine Botschaft vermitteln. Nach dem Erziehungsprinzip, wer nicht hören will, muss fühlen. Genauso wie wir das in der Erziehung machen. Und so kann Gott sprechen. Interessant ist ja, dass bei den wichtigsten Ereignissen in der Menschheitsgeschichte, dem Tod, also der Kreuzigung Jesu und bei seiner Auferstehung, jedes Mal Erdbeben geschehen sind. Und Gott kann durch Erdbeben auch sprechen. Und dann die Frage, sind wir noch nachgegangen, warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Und da haben wir gesehen, dass, wenn wir das ganz nüchtern ansehen, es eigentlich keine unschuldigen Menschen gibt. Wir sind nicht unschuldig. Das ist ein Irrtum. Wir sind vielleicht arm, aber nicht unschuldig. Das ist ein Unterschied. Und wir sind schuldige Menschen. Und dann haben wir uns noch Gedanken gemacht, wie wir reagieren sollen. Wir können ganz praktisch helfen. Und da möchte ich nochmals auf diese Aktion der Bund FWG aufmerksam machen, wo man helfen möchte. Die Zettel liegen hinten auf. Speziell Christen. Es sind, habe ich jetzt gelesen, mindestens 18.000 Christen umgekommen. Es wurden ganze Gemeinden weggeschwemmt. Und es gibt natürlich auch in diesen Ländern Missionsarbeiten. Und ich denke, es ist schön, dass so viel gespendet wird, aber ich denke, dass es auch gut ist, wenn wir als Christen zuerst auch einmal die Christen unterstützen und dass ihnen gezielt geholfen werden kann, auch wieder für Gemeindeaufbau und für die Kinderwerke wird auch viele soziale Arbeit getan. Das können wir mal ganz praktisch tun. Dann können wir einfach auch Mitgefühl zeigen und auch Respekt, auch den, was geschieht, was Menschen jetzt tun, einfach aus Menschenliebe, einfach mal betroffen sind, also auch Familien, die jetzt Kinder adoptieren wollen, auch wenn das jetzt gesagt wird, es macht keinen Sinn, aber es zeigt doch, es gibt noch viele Menschen, die ihr Herz bewegen lassen von Not. Ob es dann die Idee sinnvoll ist oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber es zeigt doch, es gibt noch viele Menschen, denen ihr Herz lässt sich noch bewegen, etwas Gutes zu tun. Das müssen wir respektieren, ob sie Christen sind oder nicht. Das verdient Anerkennung. Und dann müssen wir das auch als Anlass nehmen, dass wir uns wieder vor Augen geführt wird, um was es eigentlich geht. Nämlich, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass uns das ein Ansporn sein soll, auch unseren Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Und als Drittes sollen wir unser Leben überdenken. Also Katastrophen gehören zu unserem Leben, sie geschehen, verursacht durch Naturgewalten, Kriege, Krankheit, Unfälle, Verbrechen. Für einen Menschen ist es nicht entscheidend, ob er im Rahmen einer Katastrophe, einer globalen Katastrophe ums Leben kommt oder ob er von einem Auto überfahren wird. Die persönliche Katastrophe bleibt eigentlich dieselbe. Das alles führt uns vor Augen, dass wir nicht in der besten Welt leben, die es gibt. Nein, die Bibel sagt uns sogar, dass es noch viel schlimmere Katastrophen geben wird. Und übrigens ereignen sich täglich viel größere Katastrophen als die, die wir da gesehen haben im Seebeben. Es gibt Katastrophen, die sind so schleichend still und so katastrophal, wir nehmen sie gar nicht wahr. Ich möchte euch mal fragen, wie viele Menschen verhungern jeden Tag in unserer Welt? Wie viele? 20.000, hat noch jemand? Über 30.000? 100.000? Es gibt zwei Zahlen, die ich gefunden habe. Es ist noch schwierig, das herauszufinden. Es gibt zwei Zahlen. Die eine ist 24.000. Tagtäglich 24.000. Das heißt, dass in 10 Tagen 240.000 Menschen an Hunger sterben. Das ist mehr als in dieser Katastrophe. Nur in 10 Tagen, in einem Jahr sind das über 8 Millionen. Wenn es 100.000 sind, diese Zahl habe ich auch gefunden, wenn es 100.000 sind, haben wir 37 Millionen Menschen, die an Hunger sterben. Das ist eine Katastrophe, die wir Menschen bewältigen könnten. Es ist eine Frage der Verteilung. Wir schaffen es nicht, das zu verteilen. Also die Katastrophen, die wir Menschen zulassen, sind größer als die, die bis jetzt Gott verursacht, wenn er sie verursacht hat. In Südafrika, 400.000 Menschen sterben jedes Jahr an AIDS. Man könnte Katastrophen nach Katastrophen aufzählen, wie viel Leben einfach so dahin geht und wir nehmen das gar nicht wirklich wahr. Ich habe immer so, manchmal denke ich, wir leben einfach in einer verrückten Welt. Und es zeigt einfach, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wenn wir mit diesem Einsatz, den heute Menschen zeigen, um diese Not in Südostasien zu lindern, das Hungerproblem angehen würden, als Menschengemeinschaft, wir würden das vermutlich auch bewältigen können. Aber irgendwo hakt es. Ich weiß nicht wo, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Ich weiß es ja auch. Was uns an diesem Seebeben erschüttert, ist vermutlich, dass wir nichts gegen solche Beben unternehmen können. Wir können sie nicht verhindern. Da werden Kräfte frei, die wir nicht mehr bannen können. Diese Flutwelle entspricht einer Gewalt von 23.000 Atombomben, die in Hiroshima gezündet wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kraft, das 23.000 Mal mehr Kraft als eine Atombombe von Hiroshima. Das ist unvorstellbar, was da an Energie freigesetzt wird, wenn einmal ein bisschen eine Platte verschiebt. Muss man ja das sehen. Das bringt die ganze Welt durcheinander. Jetzt können wir noch helfen. Es werden aber Katastrophen kommen, da werden Hilfsaktionen nicht mehr möglich sein, weil wir nicht mehr helfen können, weil sie noch globaler sind. Petrus schreibt sogar, dass die Welt sich auflösen wird, wie wir das gehört haben. Doch der Tag des Herrn kommt, unvorhergesehen wie ein Dieb, dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Dann wird alles vergehen. Und was ich interessant finde, dass wir jetzt in den Nachrichten immer wieder hören, dass dieses Beben ein apokalyptisches Ausmaß hat. Finde ich interessant. Ich bin auch der Meinung, es hat ein apokalyptisches Ausmaß. Aber was heißt das? Das heißt doch, dass der Mensch, ob er an Jesus glaubt oder nicht, sich im Hinterkopf bewusst ist, dass der Tag kommen wird, wo es eine Apokalypse gibt. wo mal alles zerstört werden wird. Das ist interessant. Das Bewusstsein eines solches Endes, einer globalen Katastrophe, ist offenbar tief im Menschen drin, dass man das in den Nachrichten ohne Hemmungen sagen kann, dass es ein apokalyptisches Ausmaß hat. Das heißt, es hat ein Ausmaß wie das, was wir eigentlich noch erwarten, was mit dieser Welt einmal geschehen wird. Und nun sagt Petrus, und auf diesen Gedanken möchte ich eigentlich nur aus diesem Text aufgreifen, wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss es für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Wenn ihr wisst, dass alles mal kaputt gehen wird, dass sich die ganze Erde auflöst, dass das, was ihr lebt, nur endlich ist, was für ein Ansporn muss es sein für euch, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, weil das hat Bestand. Aber was beinhaltet das? Was gefällt denn Gott? Wie führt man ein Leben, das Gott gefällt? Und dem möchte ich nachgehen, und ich habe heute, mache ich mal einen Versuch. Das habt ihr schon gemerkt, ihr habt so ein Blatt bekommen. Vielleicht habt ihr gedacht, oh, jetzt kommen noch Blätter, jetzt müssen wir noch ein Blatt halten während der Predigt. Also, auf diesem Blatt findet ihr einfach das Konzept von dem, was ich jetzt sage, mit Fragen, und die könnt ihr dann für euch beantworten, und es sind auch Bibelstellen, die ihr dann zu Hause auch noch nachlesen könnt. Soll einfach eine Hilfe sein, dass ihr den einen oder anderen Gedanken vielleicht noch vertiefen könnt. Also Gott gefällt es, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Bei diesen schrecklichen Fluten wurden Familien und Freunde und Ehepaare einfach auseinandergerissen. Diese Geschichten habt ihr bestimmt gehört. Da liegen sie am Strand, sitzen beim Frühstück oder stehen an der Rezeption im Hotel. Da kommt diese Flutwelle und plötzlich ist der andere weg. Der eine kann sich noch halten, der andere verschwindet, und sie suchen nachher ihren Partner oder ihre Kinder. Jetzt, was denken wir, wenn Eltern ein Kind verloren haben und dort das Kind suchen, was möchten sie am liebsten? Natürlich das Kind finden. Und was möchten sie? Das Kind in die Arme nehmen. Und wenn sie noch am Frühstückstisch gestritten hatten, weil das Kind zu spät gekommen war oder weil es das Getränk ausgeleert hat über den Tisch, das ist alles absolut egal in diesem Moment. Das Einzige, was Eltern wollen, ist, die Kinder in die Arme schließen. Und das Einzige, was Kinder wollen, wenn sie ihren Eltern verloren haben und die Eltern suchen, das Einzige, was sie wollen, ist, dass sie die Eltern finden und von den Eltern in die Arme genommen werden. Egal, ob sie sauer waren, weil sie gestern Abend um 9 ins Bett mussten und nicht noch einen Film gucken konnten wie selbst. Das ist alles vergessen. Plötzlich geht es um ganz andere Dinge, um die ganz elementaren Dinge des Lebens. Und genau so möchte Gott nichts anderes als mit uns verbunden sein. Das ist genau das, was Gottes tiefstes Anliegen ist. Er will Gemeinschaft mit uns pflegen. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Gott sucht die Nähe zu uns. Warum ist denn Jesus gestorben? Warum? Wie? Frei für Gott, ja, wie kann man das noch sagen? Damit wir frei sind für Gott. Damit wir wieder verbunden sind mit dem Vater. Jesus ist für unsere Sünde gestorben, damit wir wieder mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Schöpfer zusammenleben können. Das war die Idee. Gott hat mit dem, dass er Jesus ans Kreuz gehen ließ, die Gemeinschaft wiederhergestellt, mit dem macht er nichts anderes als das, was jetzt Eltern machen. Sie suchen ihre Kinder, und wenn sie sie finden, nehmen sie sie in die Arme. Und mit dem, was Jesus getan hat, hat uns Gott in die Arme genommen. Gesagt, das, was ich eigentlich möchte, ist ganz eng mit dir verbunden leben. Das ist der Sinn der Kreuzigung. Das ist der Sinn, warum Jesus für uns gestorben ist, dass die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Um nichts anderes geht es im Glauben. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Jesus sagte, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und was? Bei ihm wohnen. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte bei uns wohnen. Er möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte ganz nah verbunden sein mit uns. Das ist, diese Beziehung bildet den Kern, das Zentrum unseres Glaubens. Und das dürfen wir nie vergessen. Auch das, was wir heute eigentlich, was Binja angesprochen hat, im Lobpreis. Genau darum geht es. Von da aus entwickelt sich alles in unserem Glaubensleben. Von dieser Beziehung, nicht von Gesetzen, sondern von dieser Beziehung. Gott gefällt es, wenn wir ganz mit ihm verbunden bleiben. Er will in unser Leben einbezogen bleiben. Aber Gott kennt auch Gefahren, die in einer Beziehung auftreten können. Er sagt zu seinem Volk Israel, als er sie aus Ägypten befreite, werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht. Denn wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen und euer Gold und Silber und euer aller Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unseren Händen Arbeit haben wir unseren Wohlstand geschaffen. Gott kennt diese Gefahr. Es ist wie ein verliebtes Paar. Wenn sich zwei verlieben, was geschieht dann? Alle, die sich schon verliebt haben, wissen das. Da kann man stundenlang miteinander sprechen. Stundenlang. Gell? Er ist einverstanden. Und man sehnt sich, wann sieht man den anderen das nächste Mal und hat er dann genug Zeit und das beschäftigt einen enorm. Und dann geht so diese Beziehung dahin, dieser Zustand kann ja nicht immer bleiben, sonst schnappt man ja über. Dann normalisiert sich das, aber dann kommt so wieder der Alltag. Dann kommt die Familie, dann kommt der Beruf oder Schule, dann kommt die Karriere. Und wir finden plötzlich nicht mehr so viel Zeit füreinander und plötzlich weiß man nicht mehr so, was man miteinander sprechen soll und man rennt seinen Dingen nach und der andere wird fremd. Plötzlich weiß ich gar nicht mehr, was ihn beschäftigt. Vielleicht interessiert es mich auch gar nicht mehr, weil ich mit anderen Dingen so beschäftigt bin. Er ist noch in meinem Leben. Wenn mir jemand sagt, du kennst ihn, sage ich, ja, mit dem esse ich ab und zu Abendbrot zu Hause, wir sind ja verheiratet. Du weißt nur noch, dass er in deinem Leben existiert, aber da geht nichts mehr hin und her. Da weiß ich nicht mehr, was den anderen zutiefst beschäftigt. Ob es ihm gut geht oder nicht. Tja. Und genau so kann Gott in unserem Leben verdrängt werden. Genau so kann in unserem Leben sein, wir wissen, ja klar, wir glauben an Jesus. Klar, Gott ist mir wichtig. Sorry, klar, ich bin schon 20 Jahre gläubig. Aber im Grunde genommen weiß ich nicht mehr, was Gott wirklich beschäftigt. Wo sein Herz schlägt, weil ich so beschäftigt bin mit allem, was ich noch tun sollte und was ich tun will und was ich meine, was gemacht werden muss. Diese Arbeit muss noch erledigt werden. Jenen Film muss ich noch sehen, weil man im Büro darüber spricht, kann ich ja nicht hinten anstehen. Diese DVD muss ich noch reinziehen. Jenen Kurs muss ich noch machen. Dahin muss ich noch, dorthin muss ich noch, das muss ich noch. Das mag alles gut und recht sein. Aber wenn es nur noch das ist und wenn mir keine Zeit mehr bleibt für Gott, dann kommt unser Leben aus den Fugen. Dann finden wir auch keine Orientierung mehr. Und schlussendlich, wenn ich erfolgreich bin, bilde ich mir dann noch ein, dass ich das alles selber geschafft habe. Doch Gott sagt, seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Alles, was du in deinem Leben erreicht hast, hast du Gott zu verdanken. Bist du dir dessen bewusst? Alle deine Begabungen, die hast du Gott zu verdanken. Nur wegen ihm kannst du das tun. Nicht deine Kraft, nicht deine Intelligenz, nicht dein Geld, sondern die Kraft, die dir Gott gegeben hat. Die Intelligenz, die dir Gott geschenkt hat. Das Geld, das dir Gott anvertraut hat, das ist es. Also verselbstständigen wir uns nicht. Bleiben wir mit Gott eng verbunden. Und etwas, was ich finde, was sehr, sehr hilfreich ist, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten, ist Dankbarkeit. Dass wir dankbar sind. Herr, dass ich studieren kann oder studieren konnte oder wie auch immer. Das ist ein Geschenk, das du mir gegeben hast. Ich habe es nicht verdient. Aber du hast mir diese Möglichkeit gegeben. Dass ich in diesem Land leben kann, habe ich nicht verdient. Es ist eine Gabe, die ich von dir bekommen habe. Ich danke dir. Die Familie, in der ich aufgewachsen bin, habe ich nicht verdient. Ich habe ja nicht einmal darüber entschieden, ich war einfach da drin. Ich danke dir. Ich nehme alles von dir. Und wenn wir darüber sprechen, was echte Demut ist, dann ist echte Demut nicht, dass ich sage, ich bin ein armes, nichtiges und unnützes Würmchen, sondern dann ist Demut, dass ich sage, ich danke Herr, dass du mir all das geschenkt hast. Das ist Demut. Dankbar zu sein, zu wissen, dass ich wirklich empfangender bin, egal wo ich bin und egal was ich empfange, aber dass ich alles wirklich empfangen habe. Danke für die Kinder, die du mir gegeben hast. Es ist ein Geschenk von dir. Gott will in unserem Leben Bedeutung haben. Er sagt selbst, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Es interessiert ihn, ob wir wirklich mit ihm verbunden sein wollen oder nicht. Ob wir tatsächlich durch dick und dünn mit ihm leben wollen oder nicht. Oder ob wir dann, wenn es nicht mehr so gut geht, denken, ja komm, lassen wir ihn. Oder wir sagen das nicht einmal, wir beachten ihn einfach nicht mehr. Er kann noch am Frühstückstisch sitzen. Aber ich lese meine Zeitung. Interessiert mich nicht, was er macht. Ich weiß einfach, er ist da. Da sagt Gott einmal, oder Mose mal zum Volk, der Herr, euer Gott, will euch nur auf die Probe stellen. Er möchte wissen, ob ihr ihn mit ganzem Herzen, mit allen Kräften liebt. Gott möchte das manchmal von uns wissen. Ob wir ihn wirklich lieben. Ob wir ihn lieben, einfach weil er uns geschaffen hat. Und weil er der wahre Gott ist. Oder ob wir ihn lieben, weil es uns dann besser geht. Und deshalb gibt es Zeiten in unserem Leben, wo es uns schlechter geht. Und Gott möchte in diesen Zeiten wissen, ob wir ihn lieben. Und wisst ihr, wer ein herausragendes Beispiel im Alten Testament dafür ist, für einen Mensch, der Gott liebt, egal was das Leben bringt? Der Hiob. Was sagt er? Nackt bin ich in diese Welt gekommen. Nackt werde ich von dieser Welt gehen. Der Herr hat es gegeben, und der hat es genommen, hat ihm alles genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das hat er zum Missfallen seiner Frau gesagt und zur Freude Gottes. Das ist ein Mann, der seinen Glauben, der seine Beziehung zu Gott nicht darauf abgestellt hat, was Gott ihm gibt, sondern der das Privileg darin sah, dass er mit Gott verbunden sein kann, egal was das Leben bringt. Und dann sagt er, wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es doch gern an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Bin bereit, das anzunehmen. Weil es mir um diese Beziehung geht zu Gott. Da hat Hiob uns ein Vorbild gegeben, eines Menschen, der verbunden bleibt mit Gott, egal was passiert. Als Christen können wir von ganz schwierigen Lebensumständen getroffen werden. Wir können unseren Partner verlieren. Wir können unsere Eltern frühzeitig verlieren. Wir können Kinder verlieren. Uns kann ein Unfall passieren und wir müssen unser ganzes Leben umstellen. Wir können sogar müde werden, wenn wir so Rückschläge erleben. Wir können müde werden, wenn wir merken, wir müssen verzichten, weil wir auf Jesus vertrauen. Jetzt bin ich ehrlich gewesen, weil ich an Jesus glaube und ihm vertraue. Und was ist jetzt passiert? Jetzt werde ich nicht befördert. Sagen die einfach, der ist uns zu fromm, wir brauchen da einen anderen. Jetzt bleibe ich stehen. Und ich hätte die Fähigkeit. Im Hebräerbrief werden Christen ermutigt, trotzdem durchzuhalten. Das heißt, ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen. Stellt euch das mal vor, die haben das mit Freude ertragen. Juhui! Die haben mir mein Auto geklaut. Die haben das mit Freude ertragen. Da haben sie mir die Stereoanlage aus dem Haus geholt, weil ich Christ bin. Preist den Herrn! Mit Freude haben sie das ertragen. Vielleicht ist es nicht so übertrieben, wie ich es gemacht habe. Müssen wir schon mal sehen. Mit Freude haben sie es ertragen. Sie haben das in Kauf genommen. Der Herr gibt alles. Entschuldigung, haben sie ertragen? Denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Gut, konntest mein Auto haben. Ich habe eh mehr. Nimm die Stereoanlage, ist eh eine alte bei mir. Unser Sohn wäre noch froh, wenn sie jemand mitnimmt und sagt, der Papi, kauf mal eine neue. Aber das ist alles vergänglich. Und jetzt sagt er, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so rein belohnt werden soll. Auch der Schreiber des Hebräerbriefs sieht die große Gefahr, dass wir an den Punkt kommen, wo wir aufgeben. Wo wir sagen, nein, jetzt ist es genug, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Jetzt habe ich schon 10, 20 Jahre Dinge eingesteckt, ich schaff's nicht mehr. Gott, entweder musst du jetzt mein Leben verbessern oder dann lass ich's. Und hier sagt er, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Bleibt dran in dieser Beziehung. Gottes tiefster Wunsch ist, und was ihm gefällt, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Jesus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Als der Kontakt so funktioniert, als man sich freute, sich zu sehen und viel miteinander gesprochen hat. Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wir merken, Gott geht es um diese Beziehung zu uns. Das beschäftigt ihn. Er sagt nicht, ich habe gegen dich, dass du am Morgen nicht um 5 aufgestanden bist und gebetet hast wie Hans-Uli. Und ich habe gegen dich, dass du einmal den Gottesdienst verpasst hast, weil du verschlafen hast. Nein, es geht um viel mehr. Es geht um diese Beziehung. Und Gott gefällt, wenn wir Menschen lieben. Gott freut sich darüber, wenn wir Menschen lieben, denn dadurch zeichnet sich Gott aus, nämlich durch Menschenfreundlichkeit. Das ist ein Vers, der mir sehr gut gefällt, in Titus 3, Vers 4. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Gott hat Menschenliebe. Und genauso freut es Gott, wenn wir Menschen lieben. Die Konkretisierung der Liebe Gottes zu uns Menschen ist natürlich durch Jesus geschehen. Jesus ist praktisch der Inbegriff, die Personifizierung der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes. Und deshalb sind wir auch aufgerufen, soweit es möglich ist und es auf uns ankommt, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben, wo es möglich ist. Das, finde ich, steht uns Christen gut an. Dass wir nicht denken, ja, komm, lassen wir den und pipapo und der weiß ja eh nicht, dass ich Christ bin und jetzt kann ich den schon mal schnell eins in die Seite kicken und dann bin ich ja wieder weg. Nein, wir sollen, so viel an uns liegt, mit allen Menschen Frieden haben. Und auch in der Gemeinde, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Auch in der Gemeinde halten wir Frieden, damit wir wirklich miteinander umgehen können in einer Art, die Gott würdig ist. Und zu der Menschenliebe und Freundlichkeit gehört auch, dass wir Gutes tun. Darum, solange wir Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist an den Glaubensgenossen. Dass wir das auch praktizieren. Dass man wirklich merkt, Christen tun gute Werke. Und übrigens sagt Petrus sogar der Gemeinde, dass sie gute Werke tun sollen, um den Spöttern das Maul zu stopfen. Also tut gute Werke, dass sie überhaupt nichts, dass die immer widerlegt werden, nur schon wenn sie das sehen. Da heißt es, denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Luther übersetzt das etwas krasser, sagt, dass ihr ihnen das Maul stopft, indem ihr Gutes tut und sie das sehen. Also Gott gefällt es, wenn wir Menschen lieben. Und Gott gefällt es, wenn unser Glaube Früchte trägt. Das heißt, wenn unser Glaube praktische Auswirkungen hat, wenn die Beziehung zu ihm unser Leben verändert. Denn jede echte Beziehung, die wir haben, verändert unser Leben. Wenn ich keine Beziehung habe, verändert sich nichts. Deshalb tun wir uns oft schwer mit dem Zusammenleben. Warum? Weil da trampt jemand in mein Leben hinein. Der hat eine andere Meinung, der hat eine andere Sicht. Ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Also verändert das mein Denken, verändert das mein Leben zwangsläufig. Und wenn ich mit Gott verbunden bin, mit ihm eng verbunden lebe, verändert das mein Leben zwangsläufig. Und das möchte Gott. Deshalb schreibt Jakobus, genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Glaube heißt auch Vertrauen, dann ist kein Vertrauen da, dann geschieht nichts. Also, wenn der Glaube echt ist, dann geschieht Veränderung. Und ich möchte euch mal, auch wenn ihr jetzt Angst habt, ihr hättet euch nicht verändert, möchte ich euch noch ein tröstendes Wort sagen, bevor ich jetzt das andere sage. Ich bin der Überzeugung, dass wir uns im Laufe des Glaubens, dass wir Jesus kennen, verändern. Und wir verändern uns so miteinander, dass wir das gar nicht mehr realisieren, wie wir anders geworden sind. Und der Level, der Anspruch zur Veränderung wird immer höher. Und ich denke, dass wir vielleicht mal wieder zurückgehen müssen und auch mal überlegen, was hat sich schon in meinem Leben verändert oder wie würde ich leben, wenn ich Jesus nicht kennen würde. Dann werdet ihr merken, dass einiges anders wäre. Und dann seht ihr, ihr habt euch verändert. Der Ansporn ist, sich schon weiter zu verändern. Es ist genau dasselbe, dass wir als Christen oft unzufrieden sind mit uns. Oder sagen wir, ja, wir kennen uns natürlich gut und man sagt, aus der Ferne liebt sich besser als aus der Nähe. Oder man hat manchmal die Missionare lieber, weil die sind weit weg, mit denen müssen wir nicht zusammenarbeiten. Also ich habe nichts gegen die Missionare. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Wir kennen unsere Ecken und Kanten. Und trotzdem, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass das Urteil von Menschen, die Jesus nicht kennen und zu uns kommen, viel besser ist als das Urteil über uns selbst. Das verwundert mich immer wieder. Dass die kommen und feststellen und denken, das ist jetzt nett. Wie man da miteinander umgeht, wie man sich begegnet, die stellen das noch fest, weil sie das gar nicht kennen. Und für uns ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Also wir haben uns verändert, da bin ich überzeugt, wer Jesus gern hat sich verändert und ist hoffentlich sich auch noch daran zu ändern. Früchte des Glaubens sind also nicht das, was wir leisten, zum Beispiel wie viele Menschen wir bekehrt haben. Oder beteiligt sind an der Bekehrung. Wenn du die Gabe der Evangelisation hast, dann werden das viele sein in deinem Leben. Wenn du die Gabe der Evangelisation nicht hast, dann sind es vielleicht wenige oder vielleicht dein ganzes Leben lang kannst du nicht sagen, dieser Mensch hat sich jetzt für Jesus entschieden, weil ich mit ihm gesprochen habe und mit ihm gebetet. Aber du hast vielleicht ganz andere Dinge getan, die sehr hilfreich sind im Reich Gottes und die vielleicht den Evangelisten geholfen haben, dass sie ihren Dienst überhaupt tun konnten. Es ist nicht Leistung, die gefragt ist, sondern die Früchte sind unsere charakterliche Entwicklung. Je mehr ich mit Gott verbunden bin, je besser reifen die Früchte. Und es sind, diese Früchte sind die ganz normalen, alltäglichen Dinge. Und ich denke, manchmal werden wir müde, die zu hören, aber es ist so. Es ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Dass wir nicht lügen, nicht betrügen. Es ist Enthaltsamkeit. Selbstbeherrschung, was wir gehört haben, die Früchte des Geistes. Um diese Dinge kämpfen wir eigentlich. Das ist die Herausforderung, der Kampf, den wir im Glauben kämpfen. Und Christen, die sich vom Glauben von Jesus abgesagt hat im Römischen Reich, das war etwa, würde ich jetzt sagen, 150 nach Christus. Die haben sich losgesagt und die haben dann den Plinius, das ist ein römischer Konsul, da haben mit dem Kaiser Trajan in Rom einen Briefwechsel geführt und der hat nicht so recht gewusst, was er mit diesen Christen anfangen soll. Und jetzt schildert er, was die Christen erzählen, die sich von Jesus losgesagt hatten, was die dann gemacht haben, wie sie ihren Glauben praktizieren. Das finde ich für uns sehr interessant. Das habe ich euch auch aufgeschrieben. Sie sagen, gewöhnlich seien sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang, also nicht erst um 10, vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihren Gott ein Wechselgesang gesungen. Durch einen feierlichen Neid hätten sie sich nicht etwas zu irgendeinem Verbrechen verpflichtet, sondern dazu, keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugnen. Das ist praktisch Basics. Einfach darum kämpfen, diese Dinge nicht zu tun. Ein aufrichtiges, geheiligtes Leben zu führen, fängt da an, indem man diese praktischen Dinge nicht tut. Und sie sagen, sie haben einen Eid geschworen, dass sie das nicht tun werden, nicht tun wollen. Sie haben sich gegenseitig ermutigt. Sie haben Gott um Hilfe gebeten. Genauso eigentlich, was der Roland mit Oliver macht. Sie sitzen zusammen und bitten Gott, dass er ihnen für den nächsten Tag die nötige Kraft gibt, die nötige Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ihm treu zu bleiben. Hier findet eigentlich der Kampf statt. Hier sind die Früchte. Manchmal denken wir, geistliches Leben, das ist so hochgeistlich, dass wir das gar nicht leben können. Geistliches Leben ist oft ganz normales Einmaleins des Lebens. Und dann wachsen wir. Paulus sagt, die Nacht geht zu Ende, bald ist der Tag, deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört. Und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Kein Saufen und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euren ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierde keine Macht über euch gewinnt. Das ist das christliche Leben, um diese Dinge zu kämpfen. Das ist die Herausforderung und hier sind auch die Anfechtungen, die wir durchmachen. Und Anfechtung heißt, wir sind im Kampf. Man muss zu etwas Nein sagen, zu dem man vielleicht gerne Ja sagen würde. Das sind Anfechtungen. Weil zu den Dingen, die ich sowieso Nein sage, das ist keine Anfechtung. Also wenn mir jemand sagt, ich soll eine Schnecke essen, dann sage ich, nein, das ist mir keine Anfechtung. Aber wenn ich Schnecken gern habe und dann sagt mir, und der Tisch ist voll Schnecken, du darfst keine Schnecke essen, dann ist es mir eine Anfechtung. Dann habe ich den Duft schon in der Nase und dann soll ich Nein sagen. Anfechtungen sind immer Dinge, zu denen wir eigentlich noch gerne Ja sagen würden, aber wir wissen, wir müssen Nein sagen, weil es besser ist. Das sind Anfechtungen. Alles andere sind keine Anfechtungen. Und nun gibt es ja diese Geschichte von Joe, das war ein Kutscher und der ist mit seinem Herrn immer so rumgefahren und sein Herr hat mit ihm ab und zu geplaudert. Der Joe war ein Christ, der las in seiner Bibel und betete und dann hat ihn dieser Herr immer so etwas geneckt, oder? Er sagt, Joe, wie geht's dir und so und hat ihn verspottet wegen seiner Frömmigkeit. Und einmal fragt er ihn auch, wie es ihm geht, und dann sagt der Joe, ja, ich habe eine schwierige Zeit, weil ich durch viel Anfechtung gehen muss im Moment. Lacht dieser Herr. Das ist ja typisch. Durch Anfechtung, da kann man ja sehen, was das Christentum taugt. So ein Unsinn. Anfechtungen. Wenn ich das nur schon höre, mit solch dummem Zeug gebe ich mich gar nicht ab. Ja, nur er ist dann weitergefahren. Joe schwieg, er war ja Angestellter. Dann ein paar Tage später gehen sie auf Entenjagd. Joe am Ruder, sein Chef mit der Schrotflinte. Und dann kommen sie zu einem Entenschwarm und dann schießt er und tatsächlich trifft einige Enten. Und die fallen tot ins Wasser. Dann die anderen fliegen weg und zwei sind verwundet, die versuchen zu fliehen. Und dann sagt er diesem Joe, los Joe, rudere, geh diesen Enten hinterher, dass wir die noch runterholen. Sagt, legt Joe die Ruder nieder und sagt, nein, jetzt holen wir doch mal zuerst die, die im Wasser sind, die schon tot sind. Holen wir die raus. Nein, du bist ein Dummkopf. Jetzt rudere, jetzt wollen wir natürlich die holen, die weggehen, die anderen holen wir nachher. Dann sagt Joe, sehen Sie das genau das? Der Teufel lässt sie in Ruhe, die schon tot sind. Und er jagt nur denen hinter nach, die dann davon fliehen sind vor ihm. Und deshalb haben sie keine Anfechtungen, weil sie geistlich eigentlich tot sind. So ist das. Unser Glaube ist eine Herausforderung. Es ist ein Kampf. Aber wir kämpfen ihn nicht allein, sondern Gott hilft uns. Wie gefällt es Gott? Gott gefällt es, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Ihm gefällt es, wenn wir Menschen lieben, auch tatkräftig lieben. Und Gott gefällt es, wenn unser Glaube Früchte trägt, wenn das ganz praktisch wird. Die Früchte sind die, die wir heute schon mal gehört haben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, gegen all dies ist das Gesetz nichts einzuwenden. Im Zentrum steht aber die Beziehung zu Jesus und seinem Vater. Und wenn du merkst, dass in deinem Leben etwas aus den Fugen geraten ist, dass du da etwas, dass Jesus in deinem Leben nur so vorhanden ist, aber du eigentlich gar nicht mehr so den Zugang zu ihm findest, dann wäre das der Punkt anzusetzen. Weil Menschenliebe und dass wir ehrlich sind und aufrichtig und nicht lügen und betrügen, das kommt alles aus dieser Beziehung heraus. Und wenn wir außen reparieren, dann ist das ein Riesenkrampf. Wenn wir innen reparieren, dann wird das zu einer Leidenschaft. Ein verliebtes Paar, dem muss ich nicht sagen, komm, ruf ihm jetzt mal an. Es ist wieder mal Zeit. Nein, da muss ich sagen, hör mal auf, du telefonierst nur immer. Gerade das Gegenteil. Also wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir wieder neu die Beziehung zu Jesus klären. Wenn wir ihn verdrängt haben, ihm wieder den Raum geben, den er braucht. Den er verdient. Und der uns wirklich auch gut tut, schlussendlich. Ich habe am Schluss hier geschrieben, was möchtest du anpacken in den nächsten Tagen? Vielleicht kannst du dir da jetzt kurz Gedanken machen. Was möchtest du anpacken? Möchtest du sagen, Herr, ich streiche, ich gucke jetzt schon 3 Serien jede Woche, die Krimiserie, dann Lüthi und Blanc und dann Reich und Arm, oder wie heißt das, Reich und Schön, ah ja genau. Und Herr, ich streiche jetzt einfach mal 2. Eine reicht ja. Vielleicht kann ich auch alle 3 streichen, das überlasse ich euch. Aber was packst du an? Damit das Jahr 2005 nicht so einfach in einen Trott hineingeht, dass diese Flutwelle, die wir erlebt haben, nicht nur einfach wieder eine Flutwelle ist, aber wir überhaupt keine Gedanken darüber verschwenden, ob Gott nicht mir etwas sagen möchte dadurch. Dass ich diese Beziehung wieder neu belebe Weil das ist so in jeder Beziehung. Die ist immer Schwankungen unterworfen. Meine Beziehung zu Gott ist auch nicht immer auf 120. Die ist manchmal auf 60. Manchmal auf 80. Dann fällt es vielleicht auf 40, dann merke ich es wieder. Aber ich möchte mit ihm verbunden bleiben. Das ist eigentlich der Punkt, um das es geht. Ich möchte ihn lieben und Gott möchte uns seine ganze Liebe schenken. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns liebst. Und es ist faszinierend, dass du eigentlich vor allem mit uns verbunden sein möchtest. Dass dir etwas daran liegt, ganz nah bei uns zu sein, sogar in uns zu leben. Und Herr, du siehst, wie wankelmütig wir oft sind, mit wie viel wir uns herumschlagen und vielleicht am Schluss selber denken, es war nicht so gut und es war auch nicht so sinnvoll. Und trotzdem packen wir es manchmal nicht an, um zu enden. Und Herr, hilf uns, dass wir jeder für sich auch sieht, wo etwas geändert werden muss, damit die Beziehung zu dir wieder funktioniert, dass wir wieder spüren, was dich bewegt, wo dein Herz schlägt. Und dass wir wieder mehr erfahren, wie du auch in unser Leben hineinwirkst und uns auch brauchst und segnest in dem, was wir tun. Lass uns lernen von Vorbildern wie Hiob, der an dir festgehalten hat, auch wo es ihm absolut schlecht ging, wo er alles verloren hatte. Und er hat dir die Ehre gegeben. Wir wollen dir danken, Herr, dass du gnädig und barmherzig bist. Wir beten dich an und sprich zu uns. Zeig uns, wo wir anpacken müssen, damit unsere Beziehung zu dir ganz offen und herzlich und tief ist. Amen. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Eigentlich dem, was uns vor Augen geführt wird, das Zentrum. Also Jesus ist gestorben, damit wir mit Gott versöhnt werden. Das war es eigentlich. Die Sünde musste weg, damit wir mit Gott überhaupt Gemeinschaft haben können. Und ich möchte uns einen Abschnitt aus dem Philipperbrief lesen. Er ist der Gott, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus hat sich erniedrigt. Er ist so tief gegangen, dass er für dich und mich am Kreuz gestorben ist, damit die Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Und das Abendmahl, das wir einnehmen, das hat genau diese Bedeutung, dass wir dankbar sind für das, was Gott für uns getan hat. Und dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass es nicht unsere Religiosität ist, die uns gerettet hat. Nicht, dass wir den Gottesdienst besuchen, nicht, dass wir in der Bibel lesen, sondern weil Jesus für mich gestorben ist, was Gott für mich getan hat. Um das geht es. Das hat mein Leben verändert. Und deshalb lese ich in der Bibel. Deshalb gehe ich in den Gottesdienst. Deshalb möchte ich mit Jesus unterwegs sein, weil er für mich gestorben ist. Und deshalb habe ich alles von ihm bekommen. Alles hat er mir geschenkt. Und wer Jesus kennt und ihm schon sein Leben anvertraut hat, wer weiß, dass er ewiges Leben hat, der ist eingeladen zu diesem Abendmahl. Und wer das noch nicht weiß, der soll das einfach klären. Ich bin gerne bereit für ein Gespräch, um etwas aufzuzeigen. Und dann kannst du heute diesen Saal verlassen im Wissen darum, dass du ein Mensch bist, der zu Jesus gehört und der in Gemeinschaft mit Gott nun weiterleben kann. Das ist ganz einfach. Nur ein Gebet bist du entfernt von Gott. Du musst nur deinen Stolz ablegen und die Meinung, dass du es selber schaffst. Und Gott, das in dankbaren Empfang nehmen, was Gott geschenkt hat. Ich bitte die zum Verteilen helfen, hier nach vorne zu kommen, und ich bete dann noch mit uns. Vater, ich möchte dir danken, und wir stehen auf dazu, dass du deinen Sohn in diese Welt, in unsere Welt geschickt hast, in eine gefallene Welt. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, und das war einzig und allein deine unfassbare Liebe zu uns. Denn du hättest es nicht nötig gehabt. Wir haben gelesen, du hattest alles beim Vater, wirklich alles. Nichts hat dir gefehlt und du hast das alles verlassen, weil deine Liebe so groß war zu uns Menschen. Und du bist für uns gestorben und bist am Kreuz geblieben, weil deine Liebe so unbeschreiblich groß ist für uns. Und weil du um jeden Preis wolltest, dass wir wieder in Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater leben können, wir danken dir dafür. Danke, bist du am Kreuz für uns gestorben. Und danke, dass wir auch wissen, dass du auferstanden bist und dass eine wunderbare Zukunft auf uns wartet. Und mit diesem Mahl wollen wir an das denken, was du für uns getan hast, und wir wollen dir danken, dass wir alles von dir bekommen haben. Das Größte, was wir im Leben erreichen können, ist das, was du uns schenkst. Durch dein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Wir beten dich an. Amen.